Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage, Praline oder Knackwurst?
Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Praline oder Knackwurst. Mein heutiger Gast ist Oliver Jahn. Er ist der Kulturmanager der Stadt Apolda. Hi, Olli.
Hallo, ich grüße.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Danke für die Einladung.
Ja, es war mir ein Bedürfnis, endlich mal mit dir in ein Podcast-Interview zu gehen. Olli, was verbindet uns?
Ich würde sagen, unsere Kreativität und unsere Power, visionär denken zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und das hatte ja seinen Höhepunkt jetzt im Dezember, Mitte Dezember, mit unserer tollen Veranstaltung, die wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben, nämlich der Abend mit den Valentines, Come Together, wo wir gemeinsam für plurale Vielfalt, für eine bunte Gesellschaft, für ein Aufeinanderzugehen, ja, uns vorgestellt haben, mit der Band einen schönen Abend gehabt haben, schöne Gespräche gehabt haben. Gib doch mal eine kurze Rückmeldung, wie für dich dieser Abend war.
Also für mich war es ein ganz toller Abend. Ich habe die Band ganz doll gemocht und das Format, dass da eben kurze Gespräche dazwischen noch waren etc. Allerdings würde ich das nicht als gemeinsamen Abend, weil natürlich hast du das maßgeblich gemacht und ich habe im Hintergrund ab und zu mal ein paar Schnipsel dazu gegeben. Von daher, ich habe das gerne unterstützt, so würde ich das sagen. Also ich sage mal, die prozentuale Verteilung ist bei 90 zu 10.
Naja, ganz so würde ich es jetzt nicht sehen, aber ich war auf jeden Fall super dankbar, dass du die Idee damals mit aufgenommen hast, dass wir da wirklich so zusammengearbeitet haben und uns überlegt haben, wie können wir das in Apolda realisieren. Für mich war das tatsächlich eines der größten Events, die ich bisher organisiert hatte und es hat mich auch entsprechend absorbiert, aber und gleichzeitig vollkommen erfüllt und also wirklich auch getragen und der Abend und der Zuspruch des Publikums, also wir hatten über 150 Gäste, zeigt eigentlich auch, dass wir da einfach weiter anknüpfen können und gucken, ob wir das in Zukunft weiter auf die Beine stellen. Was meinst du?
Ich fand's auch gut. Ich finde gerade die Kombi, erstmal im Eiermannbau das zu machen, weil das ist für mich ein ganz toller Ort, wo eben Lebenshilfe, die unterschiedlichen Vereine da aktiv sind und das könnte auch wirklich auch in der Zukunft ein Ort werden der Begegnung. Da ist ja auch das Interimsmuseum jetzt gerade und da bedarf es wirklich noch Liebe und Power, dass man da immer wieder mit verschiedenen Formaten und Ideen das mit Leben erfüllt, dass da eben was wirklich Besonderes entsteht in dieser Location, die wo Berlin, Leipzig oder Jena würden sich alle Finger danach lecken, sowas haben zu dürfen.
Auf jeden Fall und ich kann auch nur bestätigen, also ich fand das so großartig, das in dem Eiermannbau durchzuführen, also fand ich persönlich wirklich gut, tolle Location, tolles Setting und ich weiß oder meine Erfahrung ist, dass also wirklich alle Spitzenpolitiker in Thüringen Apolda mit dem Eiermannbau verbinden. Also die Erfahrung habe ich in diesem Jahr mehrfach gesammelt und ich habe jetzt auch im Rahmen dieser Vorbereitung der Veranstaltung wirklich auch diesen Eiermannbau lieben gelernt. Ich finde das wirklich so ein ganz tolles, attraktives, faszinierendes Gebäude und ich kann dir einfach nur zustimmen, dass es wirklich Raum bietet für viele Formate, die man dort erproben kann, sich ausprobieren kann. Und ich wünsche mir, dass das weiterhin so gut angenommen wird, wie wir es jetzt zum Beispiel erfahren haben. Und du warst ja da auch mit den Kabaretttagen, ne? Mhm. Und lief gut bei dir?
Also ich habe auch den Eiermannbau, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier aktiv. Es ist jetzt schon ein bisschen mehr sogar. und habe den Eiermannbau als Location oder als besonderen Ort auch sofort wahrgenommen, logisch. Und haben die, wir haben da einen Ort gesucht, weil vorher waren die Kabaretttage immer im Schloss oben, was jetzt erstmal nicht mehr da ist. Und da haben wir einen anderen Ort gesucht und da sind wir eben auf den Eiermannbau gekommen. Und ja, es war, ich muss sagen, ein voller Erfolg. Es war total voll besucht. Ich glaube, es waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft, ne? Hm.
Das ist natürlich ein super Erfolg, ne?
Und verdreifacht die Zahlen. Also ins Schloss haben immer so circa 100 bis 120 Leute reingepasst. Hm. Und jetzt haben wir uns die Zahl 300 gesetzt und die waren eigentlich fast immer erfüllt.
Stark, herzlichen Glückwunsch, guter
ja,
Job.
Da sind wir echt ein bisschen, sind wir alle ein bisschen glücklich darüber, dass wir das so auf so eine Ebene gehoben haben. Hm. Das hängt mit einer guten Werbung zusammen, glaube ich. Wir machen rechtzeitig Werbung. Und lange. Und auch zum Beispiel das Plakat ist total erfrischend immer. Das ist, da ist der Eiermannbau mit so, das ist so kabarettistisch und offen und bunt und wirklich eine ganz andere Linie haben wir da jetzt reingebracht. Und ich glaube, das spricht auch einfach an als so ein 0815 langweiliges Plakat zum Beispiel.
Mhm. Olli, wir sind schon mittendrin im Gespräch, aber eigentlich möchte ich dich gern noch mal vorstellen. Du kommst ja aus Jena und hast eine Ausbildung als Gas- und Wärmenetzmonteur gemacht.
Das heißt genau Gas-Wärmenetzmonteur, Spezialisierungsrichtung Wärmeverteilung. Sagst du mal bitte? Spezialisierungsrichtung Wärmeverteilung.
Spezialisierungsrichtung Wärmeverteilung.
Yep.
Gut, kann man dich auch fragen dann zu Wärmepumpen und so? Bist du da auskunftsfähig?
Ich bin in der tiefsten DDR. Habe ich da die Lehre gemacht und war meistens auch verschlafen unterwegs. Ja. Von daher, ich bin froh, dass ich den Abschluss überhaupt damals geschafft habe als pubertärer Jugendlicher.
Du bist aber auch Diplom-Sozialpädagoge.
Ja.
Und Musiker.
Ja.
Und du spielst einige Instrumente, nämlich die Gitarre, Klavier, Trompete, noch irgendwas? Mundharmonika?
Na, ich habe auch noch eine Gesangsausbildung gehabt. Ich wollte jetzt eigentlich auch studieren damals in Berlin.
Ja.
Aber HDK, aber ja, bin dann davon abgerückt.
Diese Gesangsausbildung, hast du da Vorstellung gehabt, welche Spezialisierung es da für dich geben sollte? Weil Gesang ist ja auch relativ groß.
Klassisch.
Ah, okay.
Ich habe klassischen Unterricht gehabt. Meine Mutter ist ja auch Oratoriensängerin und da bin ich sozusagen auch mit meiner Jugend bin ich sozusagen mit den ganzen Romantikern im Kopf, philosophischen Romantikern, aber auch musikalischen Romantikern im Kopf rumgelaufen und hab da drin rumgeschwelgt.
Mhm. Ne? Und du hattest ja zu DDR-Zeiten auch eine Band, die hieß Air Trump?
Ja.
Und da will ich jetzt mal tiefer einsteigen. Also erzähl mal, wie hat sich die Band gegründet und wo habt ihr getourt, was habt ihr gespielt? Und da gibt's ja dann eine ganz interessante Geschichte, die dahinter steckt. Also ihr dürft jetzt sehr gespannt sein.
Wie lange soll der Podcast gehen nochmal?
Ja, ich gucke auf die Uhr.
Also vielleicht mal in Kurzfassung. Ich bin ja im Darmviertel aufgewachsen. Darmviertel war damals eher kinderreiche Familien oder eher ärmere Leute und im Lobeda wohnten die privilegierten Leute. Ne?
Das ist heute andersrum.
Und das ist heute andersrum. In Lobeda wohnten die Professoren und Ingenieure von der Uni oder von Zeiss und ich bin irgendwann mal durch Zufall da hingekommen und ich konnte schon Gitarre spielen. Und da gab's so die Kinder, die Jugendlichen, die langweilten sich da draußen in Lobeda im zweiten Bauabschnitt und haben da eine Menge Mist gebaut, sind da mit Kellereinbrüchen und sonst was haben eine Menge Quatsch gemacht, was Jugendliche eben so machen.
Ich muss noch mal kurz dazwischen, Olli. Also wir reden ja jetzt von Jena, jetzt vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht aus Jena sind, das nicht so gut kennen. Jena, Lobeda, Neubauviertel, sozusagen das Vorzeigeviertel der DDR-Regierung.
Ja.
Welchen Stellenwert hatte die Stadt Jena in der DDR?
Na, die Stadt Jena, oder jetzt rutschen wir aber schon wieder vom Thema Erdram ab. Aber
ja, wir kommen da gleich wieder hin, aber nur zum Einordnen. Ne?
Jena war die Wissenschaftsstadt zu DDR-Zeiten. Das sollte die Hightech-Stadt werden mit Schott, Zeiss und der Universität, die Kombination zwischen biologischer und Linsen etc. Da wollten die komplett eine Hightech-Stadt draus machen und sozusagen haben ja auch nicht umsonst das, die alte Innenstadt abgerissen und haben dann eben was Neues hingebaut. Es sollte übrigens auch nicht diese eine Keksrolle hin, sondern es sollte zwei hin, aber dafür reichte das Geld nicht aus etc. Also wie gesagt,
ist ein Monokel nur geworden.
Ja.
Anstatt eines Fernglases.
Genau. Mhm. Und wie gesagt, ich habe da ja die Lehre gehabt, Energiekombinat, und bin dann eben durch Zufall nach Lobeda gekommen, was da eben schon die schickere, also wie gesagt, da du konntest eben da aufdrehen, da kam warmes Wasser aus der Wand etc. Das war schon, wir mussten da schon mit Kohlen schleppen etc. Also es kam ja dann immer Oktober, November wurden die Kohlen vor die Tür geworfen in der Sophienstraße, früher hieß es Leninstraße. Und dann sind wir als Kinder mit meiner Mutter, die war alleinstehend, sind wir da raus und haben dann eben die die Kohlen reingeschleppt.
Ich kenne das auch noch und habe da eine ganz schlechte Erinnerung. Aber wenn es immer hieß, Kohlen sind da, dann war klar, was ansteht.
Ja. Ab und zu hat meine Mutter ein bisschen Westgeld in der Tasche gehabt. Da haben wir den Kohlenträger so 20 D-Mark gegeben und dann hat er vielleicht, wenn er gut drauf war, mal ein paar Kohlen runtergeschleppt. Aber ansonsten mussten wir das immer machen.
Also du hast dann die Kinder in Jena Lobeda abgeholt, denen langweilig war und die blöde Sachen gemacht haben?
Nee, ich konnte schon Gitarre spielen, weil ich habe ja eine musikalische Ausbildung. Ich habe Klavierunterricht gehabt, Flötenunterricht, Trompetenunterricht, Gesangsunterricht, Gitarrenunterricht und konnte dann mit 15 schon einige Songs spielen von Neil Young etc. und bin nach Lobeda zu einer Party gekommen und da waren die ziemlich coole Leute da am Start und dann sind wir irgendwie so eine schnelle Clique geworden und wir, die Eltern, wenn die immer im Urlaub waren, haben wir immer da gewohnt. Bei denen sind alle eingezogen, alle Hippies mit Freundinnen etc. Und da haben wir so ein bisschen Highlife gemacht und dann sind die anderen Eltern, dann sind wir wieder da woanders sind eingezogen, immer mal 10 Tage, mal eine Woche. Und so sind wir eigentlich ziemlich schnell zu einer festen Clique geworden von 10, 15, 20 Leuten, die immer langhaarig, anstrengend alle zusammen irgendwo aufkreuzten. Und daraus ist dann sozusagen die Idee entstanden, eine Band zu gründen. Und wir haben dann in der jungen Gemeinde Stadtmitte damals, so 83, also da war mal, ja, da haben wir da Airtramp gegründet und haben dann angefangen mit Proben, hatten so ein paar kleine Hits, so zum Beispiel Jena by Night oder irgendwie so Rock'n'Roll City und so, also alles völlig chaotisch. Also der Mühle hat von seinem Nachbarn, der war Polizist, hat er so diese Lautsprecher, diese runden Lautsprecher sich geborgt, das war unsere PA. Ansonsten hatten wir so Röhrenradios, haben da wirklich dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, wir wussten auch nicht, wie man von der Gitarre in dieses Röhrenradio kommt. Da hat uns einer so ein Kabel zusammengelötet und dann konntest du dich aber gar nicht bewegen, weil das Kabel nicht so lang war mit dem Röhrenradio. Also völlig chaotisch und dann entstand das so und dann waren da auch die ersten Auftritte. Auch auf dem Dorf, irgendwo in Zimmern. Da sind dann die Leute dahin gekommen. Und so haben wir Stück für Stück unsere Erfahrungen gesammelt. In der Kirche auch, auf einer Arbeit, Kirche von unten. Da haben wir viel gespielt, Jena und Erfurt, und so kamen Stück für Stück immer mehr Texte, Songs zustande, alles eigene. Ja, dann wurden wir verboten.
Wie kam es denn dazu?
Also wir haben ja viel in Kirchen gespielt und es wurden immer mehr Leute und es wurde damals Zeiss, aber auch das Kulturamt in Jena auf uns aufmerksam, dass wir so besonders sind, eine besondere Band, und haben versucht, uns da so ein bisschen zu fördern. Wir haben ein großes Mischpult bekommen, Vermona-Mischpult. Ein Vermona-Mischpult war damals irgendwie der absolute Knaller. Also wenn du das angemacht hast, hast du Folgendes gehört. Ein großes Rauschen. Aber es war trotzdem für uns wow, ja. Und wir hatten dann auch schon zwei Techniker. Also wenn wir angefangen haben mit Spielen, wenn wir bei der Location angekommen sind, war der erste Amtshandlung unserer Techniker, den Lötkolben auszupacken. Der Lötkolben wurde erstmal hingelegt mit Lötzinn, weil es war immer was kaputt. Wir hatten dann immer dann irgendwann schon eine große PA von zusammengestückelten Boxen etc. Und wie gesagt, dann hatten wir eine Einstufung. Brauchte ja eine Einstufung in der DDR-Zeit, um spielen zu können. Das heißt, du hast vor einer Kommission gespielt und die Kommission hat eingeschätzt, ob du eine Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Sonderstufe bekommst. Und die Texte mussten vorher eingereicht werden. Wir haben alle Liebeslieder, die wir hatten, eingereicht und unsere ganzen anderen Texte haben wir natürlich weggelassen. Wir hatten da auch schon ganz schön kritische Texte. Also aus der heutigen Sicht ist das eher so niedlich gewesen, aber in der DDR-Zeit, man muss ja immer alles im historischen Zusammenhang sehen, war das wahrscheinlich schon eine Generalkritik der jeweiligen damaligen sozialistischen Regierung. Und naja, dann haben wir gespielt, unsere Liebeslieder und haben eine Mittelstufe bekommen und irgendwie war das dann... Klar, wir hatten die Mittelstufe und dann eine Woche später kam dann eben ein Brief.
Also Mittelstufe bedeutet, also oder das sind dann so quasi die Qualitätskriterien, ja. So bis Sonderstufe ist dann Pudis und Karat oder so, wie stellt man sich das?
Ja, es ist im Grunde, Sonderstufe sind alles studierte Musiker gewesen, die sozusagen komplett studiert haben und die waren Sonderklasse.
Okay.
Und Mittelstufe, daraus resultierte die Bezahlung. Das heißt, das war ganz klar definiert damals zu DDR-Zeiten. Du hast dann für anderthalb Stunden Konzert hast du dann 310 Ostmark bekommen. Und dann war auch definiert der Weg, also das da Kilometergeld. Mhm. Das waren auch noch definiert. Und wir hatten das damals sogar noch auf unsere Visitenkarte draufgeschrieben. Airtramp, Mittelstufe, 310 Ostmark und Kilometergeld so und so viel. Wurde schon draufgeschrieben.
Ach so, also im Prinzip die Bedingungen waren klar. Ja.
Und unser Schlagzeuger, das war der Einzige, der ein Telefon hatte, dessen Telefonnummer haben wir dann hingeschrieben und der hatte auch einen Barkas und mit diesem Barkas sind wir dann eben auch immer mal gefahren, seinen Firmenwagen, das haben wir uns immer ausgeliehen. Ja, und dann kam ein Brief vom damaligen Kulturamtsleiter von der Stadt Jena, Müller-Keinsberg hieß der damals. Und es gibt ein großes Versehen. Unserer Spielerlaubnis ist ein runder Stempel, da gehört aber ein viereckiger Stempel rein und deswegen sind wir verboten, deswegen ist die Spielerlaubnis nicht gültig.
Mhm.
Haben wir natürlich nicht akzeptiert. Wir haben die Spielerlaubnis, sollten die zurückbringen, haben wir natürlich nicht zurückgebracht und haben einfach weitergespielt. Und dann kam von Gera, vom Kulturamt Gera, von dem...
War ja damals Bezirk Gera.
Bezirk Gera, ne? Kam dann eben in ein richtiges offizielles Verbot, dass unsere Texte nicht den Wurzeln der sozialistischen Kulturpolitik entsprechen.
Mhm.
Und wir hätten die Einstufungskommission manipuliert. Ne? Und das waren die zwei Gründe. Und deswegen sind wir verboten. Und wurden unter Androhung, wurden wir eben verboten und durften nicht mehr spielen. Und das war der Punkt, wo wir, das war, glaube ich, 86 oder Anfang 86, dann waren wir plötzlich berühmt. Dann kamen Massen plötzlich in unsere Konzerte. Die kannten nicht mal den Namen unserer Band. Also ich stand vor unserem Konzerthaus, wo wir spielen sollten. Und da hatte ich eine geraucht und dann da kam einer und meinte, ja, hier spielt eine verbotene Band. Ich sagte, wie heißt denn die? Keine Ahnung, die ist verboten. Also die sind einfach nur dahin gekommen. Und dann haben wir in Kirchen gespielt. Die haben die Leute aus den Zügen geholt, inhaftiert, bis wir fertig waren mit Spielen. Die Pfarrer wurden unter Druck gesetzt. Das heißt, am Ende hat nicht mehr die Kirche uns spielen lassen, weil die alle Angst hatten. Und wir hatten dann auch eine Menge Angst, weil es war ja nicht nur so, dass wir eine verbotene Band hatten, sondern wir hatten in einem besetzten Haus gewohnt damals. Wir haben ganz viel andere Kunstaktionen immer gemacht. Immer eher so dadaistische. Ne? Musst dir vorstellen, zu DDR-Zeiten hat das ja schon ausgereicht, dir so eine Mütze aufzusetzen, eine komische. Wir haben zum Beispiel zu den 1. Mai-Demonstrationen, sind wir zu 10, haben wir uns mit schwarzen Anzügen so eine Ledermütze hatten. Wir hatten alle so genähte Ledermützen auf. Da haben wir uns hingestellt und haben einfach nur in den Himmel geguckt und haben uns nicht bewegt. Eine Stunde, so als Aktion.
Ja.
Ne? Und dann hast du schon gemerkt, dass von hinten irgendwie bist du angerempelt worden und dann haben sie uns irgendwann in die LKWs gezogen und verhaftet etc. Was sollten sie aber sagen? Wir haben ja nur in den Himmel geschaut. Mhm. Ne? Und solche Aktionen haben wir immer wieder kreiert.
Mhm.
Ne? Einfach nur um eigentlich eine Mischung aus Provokation, Spaß und Kritik.
Wie ging es dir denn damit? Hast ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben, aber als eure Band mit diesem Spielverbot belegt wurde, welche Gefühle gingen dir da so durch den Körper?
Naja, für mich oder für uns als junge Menschen lebend in einer Diktatur, wo Menschen, also Diktaturen funktionieren ja immer ähnlich auf der ganzen Welt und schon immer. Das heißt, Menschen, junge Menschen, die plötzlich kreativ sich äußern wollen und sich bewegen wollen, die werden natürlich unterdrückt, weil man Angst hat, weil dieses festgefahrene, enge System Angst hat, etwas zu ändern zu wollen. Die sind halt nicht mehr flexibel und sehen sozusagen eigentlich so diese kreativen Kräfte als Gefahr an und versuchen sie zu beseitigen. Und das war damals auch der Fall, dass wir einerseits irgendwie ganz, ganz bunte Sachen gemacht haben immer wieder und andererseits wurde der Druck immer weiter erhöht. Wir haben zum Beispiel kein Ausweis mehr gehabt. Wir hatten PM12. Das war so, also Leute, die kriminell waren oder politisch untragbare Leute, haben diesen Ausweis bekommen und mit diesem Ausweis durftest du nirgendwo rein. Überall, wo du den Ausweis zeigen musstest, wurdest du nicht reingelassen und du konntest nicht ins grenznahe Gebiet nach Berlin und musstest dich immer melden. Also das war ein enormer Druck bei uns so auf dem Kessel. Und ja, ich hatte schlichtweg Angst gehabt, ne, weil wurde es dann immer zum Verhör geholt auch. Und in diesem Verhör musstest du dich irgendwie verhalten. Und unterm Strich stand immer das Faktum, sobald du irgendwas verrätst oder eine Aktion verrätst oder deine Freunde, ist es das gewesen. Und du musstest dich irgendwie verhalten und musstest versuchen, natürlich da rauszukommen, ohne dass du irgendjemanden verraten hast. Und ja, und das war eine Menge Druck für einen jungen Menschen. Ja, genau.
Also, glaube ich, ziemlich anstrengend und so mental aussaugend und auslaugend, oder? Also.
Das war ja auch, das ist auch, meine viele syrische Freunde haben mir das auch erzählt. Also diese Scheidepunkt oder für einen jungen Menschen war ja auch immer Armee. Ne? Mhm. Die viele sind ja auch aus Syrien geflüchtet, weil die einfach nicht zur Armee wollten. Weil sobald du in dieser Armee warst, bist du im Apparat gewesen und bist natürlich ein Spielball und eine Art Waffe gewesen für die. Und ich wollte eben auch nicht zur Armee, zur nationalen Volksarmee. Und habe dann total verweigert und daraus resultierte eben alles. Erstens durfte ich nicht studieren. Ich habe dann keinen Ausweis mehr gehabt und ich konnte auch nicht mehr Musik machen. Also alles, was wir getan haben, auch wenn es noch so harmlos war, war sozusagen gefährlich für den Staat. Und wir konnten uns dann am Ende überhaupt nicht mehr richtig bewegen. Das war totale Enge, ne, in dieser kleinen DDR damals.
Und wie ging es dann für dich weiter?
Ja, dann ist es so gewesen, dass ich dann irgendwann in den Westen gegangen bin. Also,
nicht ganz freiwillig, oder?
Natürlich nicht ganz freiwillig, nein.
Also das heißt, du wurdest regelrecht ausgebürgert?
Na, es ist so gewesen, dass wir alle gleichzeitig die DDR verlassen haben. Das heißt,
also die ganze Band, die ganze alle Mitglieder. Band. Wie viele Mitglieder waren das?
Wir waren damals, also wir waren mehr, aber es sind da erstmal 4 Leute, also alle 5 Leute, die in dem Haus gewohnt haben, ne? In der Zwietzengasse 7, Autonome Republik Zwietzengasse 7 hieß das damals. Und die teilweise Erdtramp ist dann im Westen, sind ein paar im Gefängnis gewesen. Auch viele Freunde sind ja auch ins Gefängnis gegangen. Und ein paar sind dann im Westen. Und bei mir war es so, dass früh, ich habe bei einer Frau übernachtet in der Nachbarschaft. Das konnte auch keiner wissen, aber trotzdem wussten sie es. Mhm. Und früh, ich lag im Bett und dann standen plötzlich 5, 6, 7 Männer vor mir in Uniform und haben gesagt, Herr Jahn, 11.30 Uhr fährt der Zug. Und dann habe ich meine Sachen gepackt schnell und bin dann zum Westbahnhof gegangen. Und die Frau hat mich dann noch mit Power und hat mir noch Kraft gegeben, hat mich dann in den Zug geschoben. Und dann hatte ich so ein Staatenlosigkeitserklärungspapier. Da stand nur da, dieser Mensch ist nicht mehr
Bürger der DDR oder
Bürger der DDR. Und sozusagen, also ich war in so einer, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich staatenlos war, und das war ein ganz cooles Gefühl. Ich hätte gerne noch dieses Papier, musste ich leider abgeben an der Grenze. Und dann war alles bunt und plötzlich war da drüben natürlich alles anders, weil ich habe das ja nie gesehen und bin dann darüber im Westen, und irgendwann war ich dann im Aufnahmelager in Gießen.
In Gießen,
Genau, und dann konnte man entscheiden, wo man hingeht, in welches Bundesland. Also nachdem man natürlich irgendwie die ganzen verschiedenen Gänge hinter sich gebracht hat. Und dann haben meine Freunde mich angerufen, haben gesagt, was willst denn du im Westen? Du musst nach West-Berlin kommen, hier in West-Berlin, hier tobt der Bär. Und dann bin ich angekommen in West-Berlin, und da haben mich meine Freunde mit einem Ford Capri abgeholt, mit diesem komischen Rennauto. Und dann sind wir nach Kreuzberg gefahren, und ich hatte da auch schon ein Zimmer. Und dieses Zimmer, ich guckte aus dem Zimmer und es war dann direkt am Mauerstreifen. Ich habe sozusagen nach Berlin-Mitte rüber geguckt, über die Mauer.
Also du warst ja dann wie ein Flüchtling, oder? Ein DDR-Flüchtling?
Ja, na klar.
Ja. Und in diesem Aufnahmelager und so weiter, hast du dich auch als Flüchtling gefühlt? Oder wie wurdest du aufgenommen?
Ja.
Von der Aufnahmegesellschaft, wie es heute so schön technisch heißt?
Du warst im Grunde Flüchtling, und noch mehrere Jahre später, wenn ich Leute kannte und irgendwo vorgestellt worden bin, dann haben die immer gesagt, das ist der Olli aus der DDR. Und ich habe immer gesagt, warum sagst du nur nicht, das ist der Olli? Warum sagst du immer, das ist der Olli aus der DDR? Weil ich hatte diesen Exotenstatus, ne? Das war für mich aber auch ein Zeichen, dass ich mit meinem Dialekt, ich habe dann immer noch Thüringisch gesprochen, so leicht, war ich immer so ein Exot aus der Zone. Und dann kamen natürlich sofort die Fragen, die wahrscheinlich, ich krieg das auch mit, wenn ich mit syrischen Bekannten da unterwegs bin. Ach, hallo, wo bist du her? Wo kommst du? Als ob man echt jederzeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche Bock hat, seine Lebensgeschichte jeden dahergelaufenen aufzudrücken. Das ging mir damals unfassbar auf den Keks. Und ich fand das auch so eine Form von latenten, positiven Rassismus. Ja, weil man hat an meinem Dialekt gehört, dass ich eben nicht daherkomme, und dann wollten die eine coole Geschichte hören, aber letztendlich hat das mir überhaupt nichts genützt. Es ist sicherlich ja klar, dass das keine einfache Geschichte ist, weil wenn man sozusagen das System verlässt und in ein anderes geht, hat das immer was mit Abschied zu tun. Man muss sich von seinen Eltern trennen. Ich konnte meine Mutter ja 3 Jahre nicht sehen, und meine Geschwister, die haben alle die Konsequenzen tragen müssen. Mein Bruder war Profifußballer, der ist sozusagen aus seinem Job gemobbt worden. Meine Schwester war in der Friedrichstadtpalast, war Tänzerin, die ist da rausgeflogen. das hängt ja, das sind ja viele, viele emotionale Dinge, ne? Mhm. Und jetzt merke ich das, ne, hab das immer gemerkt, jetzt wenn ich mit ein paar Menschen, also letztendlich muss man sich ja für den Menschen interessieren und nicht immer für eine sensationelle Geschichte. Und das ist mir damals schon echt aufgestoßen und ich merke das immer wieder, dass das so ein, ja, wie das so passiert, genau.
Also im Prinzip, man hatte ich jetzt weniger als die Person Olli gesehen, sondern der Flüchtling, der Exot.
Genau.
Und dich dann auch darüber definiert, aber weniger als die Person, die du tatsächlich bist und warst. Ja.
Genau. Na, ich habe dann immer so natürlich die Leute dann irgendwann angefangen zu verarschen. Ich habe gesagt, ich komme aus Afrika oder ich habe gesagt, ich komme aus Grönland oder sowas und irgendwelche blöde Geschichten erzählt. Weil ich keine Lust hatte natürlich, weil ich das auch unverschämt fand. Hm. Ich habe dann auch gesagt, ich frag dich da auch nicht, warum du jetzt aus Essen bist. Hm. Warum bist du jetzt aus Essen hier in West-Berlin? Hm. Gibt es einen Grund oder so, warum bist du jetzt hier? Das geht mich da eigentlich erstmal gar nichts an. Ich will dich ja als Menschen kennen dann, ja, ne? Ja. So.
Und hast du das Gefühl gehabt, so, also im Aufnahmelager in Gießen und so weiter, also warst du da willkommen als Flüchtling?
Na, es war ein großes System, was dann natürlich überschwappte und im Grunde Februar 87 war natürlich noch nicht so eine Massengeschichte. Mhm. Das ging ja erst dann irgendwie Ende November, also 89 dann los. Und 87 bist du natürlich einfach ins System gekommen. Die wollten wissen, wer bist du? Und in West-Berlin war es ja auch so, dass du dann zum Beispiel auch noch bei allen Alliierten vorsprechen musstest. Mhm. Das heißt, du musstest zu den Franzosen, Engländern, Amerikanern. Und dann war ich... Und
sagen, hello, it's me?
Ja, die Amerikaner zum Beispiel, die wollten, und zum Beispiel ein Freund von mir, der hat dann immer ganz viel gequatscht und der war so im Sportgymnasium und dann wollten die wissen, warum die DDR so erfolgreich ist und dann hat er immer ganz viel erzählt und ich habe gar nichts erzählt. Die wollten zum Beispiel wissen, kennen Sie eine Crupper Air Tramp? Ich habe gesagt, nee, kenne ich nicht. Und kennen Sie? Und dann haben sie so bestimmte Leute gefragt, na, aus Jena, aus meinem Bekanntenkreis, habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht, noch nie gehört. Mhm. Und dann fing er an, Herr Jahn, werden Sie hier nicht mitmachen, können wir wirklich das problematisieren, dass Sie einen Ausweis bekommen. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich habe hier gerade 3 Jahre Staatssicherheitsverhöre hinter mir, das ist gar kein Problem, da können wir gerne weitermachen. Außerdem habe ich morgen noch einen Termin bei der Presse, die wird bestimmt interessieren, wenn Sie mir meinen Ausweis nicht geben. Da war Ruhe, dann war es vorbei. Und das war sozusagen Verhör Leid. Das habe ich mir auf der halben Backe abgerissen dann. Auf jeden Fall weiß ich ja irgendwie, wusste ich damals zumindest sicher, dass die mir jetzt nicht unbedingt einen Gefallen tun wollen. Die wollen Informationen und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ja.
Das war so 87, ne? Mhm. Und dann 2 Jahre West-Berlin und dann kam die Wende. Mhm. Du bist ja dann wieder zurückgekehrt, 93 und nach Jena. Mhm. Ne? Gib doch noch mal einen kurzen Abriss, diese Zeit 87, 89 bis 93. Was hast du da alles erlebt und gemacht? Und
also ich habe in erster Linie erstmal Abitur gemacht am Schöneberg College, im zweiten Bildungsweg und habe mir die Welt angeschaut. Mhm. Und fand es wirklich total toll, wie leicht man in der Weltgeschichte rumfahren kann und wie wenig Geld man braucht dafür. Wir haben dann so Straßenmusik gemacht und sind da rumgefahren und haben da ein bisschen Geld verdient und haben dann gut gelebt und haben so uns Stück für Stück die Welt angeschaut. Und das war ein sehr freies und tolles Leben. Und ich dachte, oh Gott, hier wirklich in der DDR, was für eine Enge. Und dann öffnete sich sozusagen die Welt für mich und das habe ich sehr genossen. Und gleichzeitig war das auch so, dass wie gesagt, Abitur gemacht und irgendwann saßen wir im Schöneberg College, das war direkt am Kudamm. Und dann kam plötzlich einer 89 und meinte, hier, stellt euch vor, der Kudamm ist voller Ostler. Der ganze Kudamm ist voller Zonis. Hä? Wie jetzt? Und dann sind wir raus und dann war der Kuhdamm plötzlich voller...
voller Zonis.
Voller Zonis. und dann war es so, mein und natürlich mein erster Gedanke war, naja, ich muss sofort nach Hause. Nach ja. Und dann bin ich sozusagen, also die Züge waren ja voll und in Leipzig haben die sich auf die Gleise gelegt und gesetzt, weil die Züge schon voll waren und die Sachsen sind nicht mehr reingekommen, weil da schon die Thüringer an den Zügen waren. Hm. Und dann kam es tumultartige Szenen, weil die alle sofort nach West-Berlin wollten und ich saß alleine im Zug. Ich bin dann zum Hallischen Tor gegangen und da konntest du ein Tagesvisum nach Ost-Berlin bekommen plötzlich. Hm. Und ich habe das Tagesvisum mir geholt, habe mich in den Zug gesetzt und bin sofort nach Jena gefahren. Und bin dann gleich 2 Wochen geblieben. Also ich hatte ja mir früher noch nie einen Kopf gemacht um solche Sachen. Und bin dann, saß alleine im Nachtzug nach Jena.
Also die dann, Gegenrichtung ja, war leer.
Genau, ja. Na logisch. Ja. Und dann bin ich da angekommen und große Emotionalität. Und ja, und es war total spannend, da in der Leninstraße da anzukommen. Hm. Ja, in dieser Zeit qualmten schon irgendwie die Container immer, weil früher ja immer die Asche in Papier und Papier immer, das wurde ja nicht getrennt. Ne? Nee. Und das waren dann immer so düster Kopfsteinpflaster.
Aber früher gab es ja noch so echte Aschenkübel, ne?
Es also gab echte Aschenkübel.
Die waren ja nicht aus Plaste früher.
Ja, aber die brannten sehr oft. Ja. Und oder qualmten so vor sich hin. Und natürlich der Geruch den kann man sich ja, genau, das kann ich mich noch alles, kann ich mich sehr gut erinnern. Bin ich gleich in die Rose gegangen. Ich hatte ja Roseverbot, weil ich hatte ja ein PM12 und die Rose war ja, Rosenkeller war ja damals, die halbe Clubmannschaft war ja bei der Staatssicherheit und die alle nicht voneinander wussten, dass der andere auch bei der Staatssicherheit war übrigens. Und dann bin ich damals rausgeflogen, weil ich halt den PM12 hatte und heimlich da mal drin war. Und dann bin ich da runter und dann traf ich ganz viele Leute und dann wurde das Ganze. Und ich hatte ja natürlich hier, keine Ahnung, 100 D-Mark umgetauscht, hier 1:5 und hab dann plötzlich ein Packen voller DDR, also Ostmark gehabt, hab dann natürlich alle eingeladen und bin dann, also es war schon alles sehr verrückt. Genau, und dann begann natürlich die Hausbesetzerzeit in West-Berlin. Und dann wurden auch, also die waren ja ganze Straßenzüge leer auf der anderen Seite der Mauer und dann haben wir sozusagen da ein Musikerhaus besetzt, also da damals die meine damalige Band und die andere Band, die hieß Terrorgruppe, das ist eine Punkband, eine ziemlich bekannte, und ein paar Leute und wir hatten dann so ein Musikerhaus, wo wir gewohnt haben und immer Partys gemacht haben und sowas alles und genau, das war ganz spannend, weil da die Adalbertstraße, die fängt ja am Kottbusser Tor an und zieht sich dann bis zur Mauer, da gab es da diesen Kinderbauernhof noch und dann war dann die Mauer und dann auf der anderen Seite begann Berlin-Mitte. Und da waren natürlich ganz andere Leute, auf der einen Seite waren Neubaugebiet und auf der anderen Seite waren Straßenzüge, die komplett leer waren. Ja. Und wir haben dann ein Haus besetzt, das gibt's immer noch, das sieht immer noch so aus, immer noch unrestauriert, eins der wenigen da noch in Berlin-Mitte, die 26 und dann haben wir dort angefangen mit Wohnen, haben uns da eingerichtet und dann sind wir natürlich öfters überfallen worden, dann gab's halt diese ziemlich düstere Zeit der Straßenkämpfe, wo eben viele Nazis sich dann natürlich da gesammelt haben und wollten dann eben die Andersdenkenden oder so weiter, anders Aussehenden überfallen und dann haben die Andersdenkenden sich auch noch radikalisiert und dann ging natürlich eine ziemlich, und DDR-Polizei existierte in dem Sinne nicht mehr so richtig.
Also das war alles so 89, ja, dann.
89, 90 da.
Wo im Prinzip so unklare Verhältnisse komplett waren und
auch in Jena waren unklare Verhältnisse. Ne?
Ja,
ja. Ja, und ich habe damals viel Sport gemacht. Ich habe ja Kampfsport gemacht, mehrere Jahre. und habe da 3-4 Mal in der Woche habe ich da trainiert und am Wochenende habe ich dann immer sozusagen dann eben Wettkämpfe gemacht, auch bis zu dem Zeitpunkt nach 3 Jahren hatte ich mir mal meine Nase und meinen Zeh gebrochen gleichzeitig in einem Kampf und dann habe ich dann erstmal aufgehört. Aber ich war, glaube ich, ganz gut trainiert und wir waren dann eben unterwegs und haben dann versucht, also auch in Jena, dann habe ich bin ich genau, zurück nach Jena.
Ja.
Und habe dann im also Jena einfach, angefangen. Also einfach,
weil deine Heimat ist so, Jena, oder, also fühlst du dich da, würdest du sagen, Jena ist deine Heimat, oder fühlst du dich da verbundener als an anderen Orten?
Also.
Heimat ist ja immer so ein großer Begriff. Ne?
Das ist, wenn wir jetzt über anfangen, ja, über Heimat zu sprechen.
Ja, das müssen wir uns aufheben für ein andermal wahrscheinlich.
Ja. Naja, zumindest wohnte da meine Mutter und lebten da viele, viele Freunde. Trotzdem musste ich ja nochmal anfangen, weil ich bin dann mit meiner Tochter, ich bin alleinerziehender Vater da gewesen damals und bin da mit meiner Tochter von West-Berlin nach Jena, weil das einfach der bessere Ort für sie war. Und da meine Mutter konnte mich unterstützen. Und
wie alt war deine Tochter zu dem Zeitpunkt?
6 Monate.
Ui.
Mhm.
Ui.
Ja.
Mhm.
Genau, und dann sind wir zurück nach Jena. Meine Mutter hat uns da unterstützt und ich konnte dann auch ich konnte dann studieren. Ich habe dann eben Sozialpädagogik studiert an der Fachhochschule und eben auch noch Deutschlehrer für Ausländer.
Okay.
Dann habe ich an der Uni studiert.
Und wann ging es denn mit den Los Banditos los?
Oh, relativ spät. Davor gab es noch eine andere Band, die total.
Party Killing Service.
Oh. Also das war sozusagen relativ schnell. Ich habe da so 3 ziemlich coole Jungs kennengelernt. Ich wusste gar nicht so richtig, ob die überhaupt ein Instrument spielen, aber es waren auf jeden Fall sehr
coole Jungs,
auf jeden Fall. Also das war da Joe, den kennt man noch als Smoking Joe. Das ist ein ziemlich bekannter DJ, den kennt man in Thüringen. Franco und Edward Harris, der kam aus Chicago und lebte da. Sind alle irgendwie wegen jener Frauen dahin gekommen.
Mhm.
Alles wegen der Liebe. Ja.
Puh, gut, dass ich komme ja auch aus Jena, ne? So ursprünglich, Mensch.
Gut. Ja, und dann habe ich die gefragt, ey, wollen wir nicht mal ein bisschen Musik machen?
Ja.
Und dann war so damals voll Hip-Hop-Crossover und wir hatten dann unser erstes Konzert dann im Winzer Club, so 93. Und das war schon so total krass, weil die Energien waren damals in den 90ern sehr stark und intensiv. Und diese Band war ein geballtes Kraftwerk von Energie. Und dann ging das so schnell, dass wir innerhalb von der kürzesten Zeit, unsere Tourneebücher waren voll. Wir hatten dann 2 Jahre später um die 100 Konzerte im Jahr. Und deutschlandweit. Wir haben mit so großen Bands wie Headcrash oder wie, da gab es alle möglichen Hardcore-Bands, viel Konzerte gehabt und große Konzerte gehabt.
Also war das dann schon professionell oder war das noch Hobby für euch?
Es war schon professionell. Wir hatten zum Beispiel da unser Toningenieur, der ist jetzt der Toningenieur von Rammstein übrigens, der Ulf Oeckel. Und wir haben das zum Beispiel das Einweihungskonzert im Casablanca gemacht. Der Rohbauparty, da war das Casablanca noch so sehr roh und die Fußbodenheizung war an wer bei Party Killing damals war, das war ja so nach dem zweiten Konzert haben die Kerle so alle schon die T-Shirts ausgezogen und so und sprang auf der Bühne rum und es war wirklich sehr, sehr krass. Ja, und dann ist unser Sänger dann zurückgegangen in die Staaten, nach 3 Jahren, nach Amerika und dann Los Banditos fing dann gerade so an und die haben eine ganz andere Musik gemacht. Also es war überhaupt nicht üblich, so eine Musik in dieser Zeit. So, das war dann so 96. Das war so Surf, Beach, Rock'n'Roll. Also ich dachte, hey, wer macht denn in so einer Zeit so eine Musik? Also, weil da war noch so eher so Hardcore, so Rage Against the Machine, so ein Sound war da noch so am Start so rumexperimentieren und es ging da immer darum, so hart wie möglich die geballte Faust der Energie auf den Punkt zu bringen. Und dann Los Banditos war eher so fluffige, lustige, ironisierte Musik. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da vielleicht Keyboard spielen will. Und da haben sie mir so eine uralte Orgel, so eine Schrottorgel hingestellt. Und innerhalb von einer Woche musste ich mir dann irgendwie 30 Songs draufdrücken. Ja, und dann ging das mit Los Banditos los. Mhm. Ja. Mit der Band bin ich jetzt so schon seit...
Gibt's ja immer noch, ne? Ihr tut ja noch ab und zu mal oder gibt Konzerte.
Ab und zu, ja. Also wir haben dann 96, ja, das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her, genau. Gut.
No, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann, ich muss jetzt nochmal so zwei berufliche Stationen von dir ansprechen. Stichwort Kulturarena Jena. Hm. Erzähl doch mal, komm. Raus
genau.
Damit.
Ich habe bei der Kulturarena angefangen als Helfer. Mhm. Und irgendwann, das war glaube ich auch schon so 93, so neben, ich habe nebenbei immer so gejobbt. Mhm. Neben meinem Studium bin ich Industriekletterer gewesen, habe als Industriekletterer gearbeitet. Seil und Schwebesitz, so hieß die Firma. Und da habe ich so 9 bis 10 Jahre dort gearbeitet. Und gleichzeitig habe ich als Türsteher gearbeitet.
Warte mal, was macht man jetzt als Industriekletterer?
Na, du machst so Überhänge abmontieren, die vielleicht auf die Straße fallen könnten. Oder du baust Netze an die Wände, machst Kernbohrung, also alles, was mit Seiltechnik zu tun hat und so weiter und so fort. Mhm. Und das habe ich gemacht und war noch Türsteher im Casablanca. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so jobmäßig bei der Kulturarena, sehr früh schon. Und irgendwann ist dieser Bühnenmanager, der Carsten Müller, der ist sozusagen hochgerutscht und ist dann eben, jetzt ist er ja Kulturamtsleiter mit. Damals hat er eben auch, ist er ins Kulturamt bei Jena Kultur sozusagen professionell rübergegangen und hat noch andere Stationen, und jedenfalls dieser Job war frei. Und dann habe ich gesagt, das könnte ich doch auch machen. Und da ich ja eben auch damals schon Musiker war und ich habe in Berlin auch immer gejobbt als bei Firma Stagehands. Also ich war Bühnenhand. Bei allen möglichen großen Konzerten, bei David Bowie habe ich mit organisiert, Reichstagskonzerte habe ich organisiert, alles, was mit Bühnengeschichten zu tun hatte, war ich immer organisiert. Also ich habe Pink Floyd, die ganz großen Konzerte, die habe ich mit aufgebaut, aber als kleiner Hand, ne? Also nicht in der Organisation.
Ja gut, aber du hast ja dann da schon viel Einblicke bekommen und viel Erfahrung, ne? Dann auch mit.
Ja, und dann habe ich, das ist ja auch immer so mit den Träumen. Ich habe mir dann, ist so immer so, wenn man so einen Job sieht, denkt man, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, das könnte cool sein. Und da habe ich mir das erträumt, sozusagen diesen Bühnenmanager-Job mal zu machen. Und irgendwann haben die mich gefragt und da war ich drin. Und dann bedeutete das, die nächsten 17 Jahre keinen Sommer zu haben, weil du im Grunde genommen im Juni fängst du an, schon darüber nachzudenken, fängst an zu planen, der Aufbau wird geplant. Vorher Arena-Overtüre in Lobeda, das habe ich auch mit entwickelt damals. Und dann bist du den gesamten Sommer komplett in diesem Arena-Team, wo du gar nicht mehr so, du bist sozial außerhalb komplett abgemeldet.
Naja, und du bist ja vollkommen absorbiert im Prinzip.
Komplett absorbiert und jeden Tag kommt eine neue Produktion. Mhm. Also es fährt jeden Tag irgendwie Nightliner oder fährt eine Produktion vor und du musst dich jeden Tag neu auf diese Produktion einstellen. Und dann Ende August, wenn die Kulturarena dann so vorbei ist, bist du auch komplett durch.
Und der Sommer ist auch durch.
Und der Sommer ist auch vorbei. Mhm. So Freunde von mir, die haben in der Uckermark immer so ein tolles Fest gehabt, Anfang August, so ein kultisches Fest, wo die haben mich immer eingeladen. Konnte nie hinfahren, nie. Ich habe das nie geschafft, da mal irgendwas zu sehen oder zu erleben, weil ich eigentlich immer dort gearbeitet habe. Mhm. Ich meine, es war auch toll, das Fest mitzuentwickeln. Und die Heike Faude, die damals im Grunde auch die Produktionsleiterin war, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Wir waren ein super Team, ja, und haben da wirklich die Kulturarena irgendwie auch inhaltlich immer sehr gut mit weitergetragen, weiterentwickelt.
Ja, das ist auch sehr gut, ne? Genau, wollte ich gerade sagen, du hast ja wirklich enorm weiterentwickelt, mhm, ne, und zu einem also richtig großartigen Format auch entwickelt.
Das war es damals auch schon und für uns war es immer so, wir haben immer so viel, auch immer so die Strukturen auch immer so hinterfragt, mhm, was macht Sinn, was macht keinen Sinn.
Ja, das ist ja wichtig.
Was ist,
ne,
cool?
Sonst gibt es ja keine
cool.
Entwicklung.
Ja. Ja, ja. Was ist professionell, mhm, und was ist trotzdem noch menschlich und, mhm, und so ne, und noch nicht und nicht so kalt. Also Professionalität ist ja wichtig, mhm, und trotzdem muss das ja auch leben.
Ja, ja.
Also wenn etwas total perfektionistisch ist und auf den Punkt, kann das auch sein, dass das ja dann auch nicht mehr schön ist, weil, mhm, du dann alles tot professionalisiert,
ja,
hast.
Ja, ja, also es, ne, braucht ja trotzdem noch eine Beziehung und ein Gefühl und, ne, was, ja, transportiert wird. Ja.
So auch so, mhm, Entscheidungen, mhm, dass es so vielleicht so diese Sammelkarten gab, mhm, damals. Mhm. Da konntest du eben so 5 Tickets holen für einen guten Preis und konntest dann eben eine Menge Geld sparen, auch für Leute, die jetzt einen kleineren, mhm, Geldbeutel haben. Und wir haben immer versucht, dann eben die Tickets auch noch so günstig zu halten, dass, mhm, das auch jeder sich leisten konnte. Heutzutage, also ist es ja immer noch teilweise günstiger als so, mhm, wenn du die Karten vergleichst.
Ja, ja.
Und keine Ahnung, Thomas D. hast, dann kostet der mittlerweile schon woanders mindestens 60 bis 100 Euro.
Mhm.
Und bei der Kulturarena kriegst du vielleicht schon 30 Euro, mhm, oder so. Also das war für uns immer auch ganz wichtig.
Mhm. Ja. Und waren diese 17 Jahre lang kein Sommer auch mit entscheidend zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Provinz und mach mal was anderes?
Na, Jena ist auch Provinz, komm.
Naja, kann sein. Im kosmopolitischen Raum mag das sein. Für Thüringen ist ja noch Jena eher der Impuls. Ich sage ja immer, Jena ist eine Weltstadt. aber 15 Kilometer weiter hier im beschaulichen Apolda, wo die Uhren etwas anders ticken, war das dann schon so ein Grund zu sagen, 17 Jahre kein Sommer und jetzt gehe ich mal hier hin und guck mal, was sich hier in Apolda entwickeln lässt und hab eine Sommerpause oder kann mich mal ausruhen im Sommer?
Also Kulturarena war dann irgendwie auch zu Ende. Es war auch gut, dass ich dann da aufgehört habe und ich habe ja auch die Stadtfeste in Jena auch noch gemacht. Das, mhm, heißt, meine Saison begann so im März und hörte dann im November auf und dann konnte ich natürlich im Winter konnte ich natürlich irgendwie eine schöne Asien bereisen oder Lateinamerika und das habe ich da auch viele Winter dann auch gemacht und war dann oft unterwegs und irgendwann ist das dann so, wie gesagt, dann vorbei gewesen, auch mit der Kulturarena. Ich habe ja dann bei Trudel 11 gearbeitet als Ausstiegsberater für Rechtsextremismus und Gewalt. Da war ich ja dann nochmal da als Zwischenstation, war ich da 4,5 Jahre,
hm,
und das war dann auch spannend, diese ganze Zeit, die möchte ich auch nicht missen, weil das, mhm, war total intensiv, die Zeit, und war auch eine Auseinandersetzung, weil ich bin fest davon überzeugt, dass man erstmal auch die Möglichkeit haben sollte, Dinge, Meinungen, unterschiedliche Meinungen auf den Tisch zu legen, auch wenn ich sie überhaupt nicht gut finde und überhaupt nicht toleriere. Aber wenn kein Raum dafür da ist, dass man erstmal über Sachen reden kann, wird sich nichts verändern, ja. Dann gibt es dann irgendwie, gehen alle in ihre Ecken und in ihre Nischen und dann entstehen schlimme Dinge, die dann eben in den Nischen passieren, weil es nicht jemanden gibt, der sagt, pass auf, das finde ich total Quatsch, wie kommst du da drauf? Und dann man setzt sich auseinander mit Dingen. Mhm. Das ist etwas, was ich gelernt habe in dieser Arbeit, ne, als Ausstiegsberater. Und es war auch manchmal so Sachen aushalten und dann aber trotzdem auch sozusagen auf Augenhöhe Menschen unterstützen, dass sie aus ihren extremen Gedanken da eben auch rauskommen. Mhm. Ne? Und das wäre wahrscheinlich nochmal ein extra Podcast, vermute ich. Und dann war es so, dass ich habe gehört, dass es hier in Apolda eben diesen Abteilungsleiter Kultur, diese Stelle gibt, die frei geworden ist. Und ich wusste damals gar nicht so viel über Apolda, aber ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwie so immer so Vorurteile über bestimmte Städte gehabt. Ich finde totalen Quatsch immer, dass gesagt wird, Apolda ist so und so oder Kahla ist so und so. Mhm. Also und das ist habe ich jetzt auch wieder erleben dürfen. Also ich war ja dann so zum Vorstellungsgespräch und wir haben uns dann so und es klang auch so ein bisschen so, als ob die wirklich Interesse haben, dass ich komme, weil ich habe natürlich auch gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt jemand bin, der für Stillstand oder irgendwas erhalten möchte. Wenn, dann möchte ich was voranbringen und möchte wirklich ernsthaft irgendwie für die Leute der Stadt oder der Region irgendwie was erreichen. Und das meine ich ernst. Mhm. Und das ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt und dann ruhe ich mich auf meinem Posten aus, sondern das bedeutet, dass ich mache eben, gebe Vollgas hier, ne? Und aber auch nicht so auf der Ebene, dass ich hierher komme und denen erstmal zeige, was hier der große Typ hier aus Jena, ja, ich zeige euch mal, wo es lang geht, sondern ich erstmal wirklich schauen, was es hier gibt. Was ist vielleicht auch für einen Bedarf, was gibt es für schöne Sachen auch, die jetzt weiterzuentwickeln sind oder zu erhalten sind oder was sollte man ein bisschen professionalisieren, wo braucht es Unterstützung und so in dieser Richtung, ne? Und ja, und dann habe ich hier angefangen und muss sagen, am Anfang waren sicherlich auch einige ganz schön skeptisch und haben mich da sehr skeptisch beäugt und dann kamen auch die ersten Resultate. Also ich habe so ein paar Sachen mir erstmal ausgeschaut, auf die ich mich so konzentrieren wollte.
Die da waren?
Zum Beispiel die Stadthalle. Da wurde mir gesagt, ja, die Stadthalle ist ganz problematisch, weil die ist zu groß und zu klein gleichzeitig. Und da habe ich drüber nachgedacht und fand das total, das Argument fand ich echt quatschig. Das fand ich doof. Weil das heißt dann nur, also ich sollte mir erstmal eine Struktur überlegen und dann muss ich Leute einladen, die genau diese Halle erfüllen, ne? Und ich mag auch diese Halle, also sie war jetzt nicht besonders mit Leben erfüllt, sage ich mal. Wir haben dann, also ich habe dann auch das Glück gehabt, dass da wirklich auch nochmal neue, junge Leute dazugekommen sind, neues, frisches Team, wirklich die auch richtig Lust hatten, Bock hatten, jetzt was hier zu verändern. Und dann sind wir mit einem Schuss Naivität und aber auch mit wirklich so ein,
mit Ideen
euphorisch sind wir dann in die Sache hineingestartet, so, ne? Und zum Beispiel auch dieses Parkfest war auch eher eine sehr traurige Angelegenheit. Das erste Mal, man muss sich ja erstmal auch diese ganzen Dinge anschauen, bevor man kann ja nicht sagen, ich verändere etwas, man muss es erstmal verstehen, ne? Wo da sozusagen im Pfeffer, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dann zuerst anschauen, verstehen, analysieren und dann Stück für Stück mal schauen, wie man das verbessern kann. Und das haben wir dann mit dem Parkfest ziemlich radikal gemacht. In der Stadthalle auch eine relativ, also eine ganz klare Struktur hineingebastelt. Weil wenn du in einem System keine Struktur hast, laufen sich alle in Wolf, sind alle gestresst und alle sind fix und fertig und haben aber auch nicht viel mehr erreicht. Also ich glaube, erstmal muss man wissen, was man will, dann eine Struktur aufbauen und dann kann man in der Struktur entspannt arbeiten. Und vor allem auch rechtzeitig und so weiter und so fort. Dann sind natürlich die ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel Zwiebelmarkt, wo du viel mit Vereinen Kontakt aufnimmst. Ich muss ja auch erstmal checken, wer hier alles überhaupt in Apolda ist und wer wichtig ist und mit wem man wirklich mit ins Boot holen sollte und wen man unterstützen sollte, etc.
Genau, da nochmal vielen Dank an der Stelle, weil du hast da uns ja auch verholfen, dass wir da mitwirken konnten. Und das war für uns zum Beispiel ein totaler Erfolg. Also für uns war es richtig schön.
Toll. Ja, das fand ich auch. Also wie gesagt, das ist für mich auch so ein, da freue ich mich auch selber richtig toll, wenn dann am Ende was Tolles rauskommt, wenn ich da unterstützen konnte und so. Und es gibt ja jetzt auch mittlerweile auch so ein Netzwerk, dieses Netzwerk Kultur hier in Apolda.
Ja.
Das erste Mal waren da 3-4 Deutschen da. Und jetzt die letzten Male sind da so 15, 17 Leute am Tisch, die alle sozusagen miteinander agieren oder sich Dinge überleben. Und manchmal stellen sie auch nur ihr Programm vor, dass man auch schaut, dass nicht alle gleichzeitig an den bestimmten Tagen irgendwie was machen. Aber es ist auf jeden Fall ein großes, buntes Leben. Und wer sagt, dass in Apolda nichts los ist, der informiert
der
sich nicht richtig.
Ja, der täuscht sich, würde ich sagen. Ne? Ja.
Ist oft hängt man ja selber dann in seiner Blase und ist nicht offen genug, vielleicht mal rauszugehen und mal zu schauen. Ich habe das ja auch so am Anfang sehr wahrgenommen, dass viel Unmut ist und sehr und die Menschen sehr kritisch sind und viel gemeckert wird und so. Und teilweise auch zu Recht, weil man kann die Leute nicht irgendwie an der Nase herumführen. Wenn Qualität da ist, dann ist Qualität da. Mhm. Und wenn was mit einem halben Popo gemacht worden ist, dann merkt man das eben auch. Ne? Mhm. Man kriegt das einfach mit, wenn da wirklich gut mit dem Herzen die Leute und das Team dann eben Dinge umsetzen. Mhm. Ne? Und das versuchen wir eben auch. Ja. Jetzt.
Dann dürfen wir also gespannt sein, was uns dann in der nächsten Zeit noch erwartet an Kultur.
Also ist zum Beispiel, wir haben eine schöne Webseite jetzt in der Stadthalle. Da lohnt sich auch immer wieder
Stadthalle
mal drauf zu schauen.
Apolda, oder?
Stadthalle-apolda.de logischerweise.
Ja, gut.
Und das ist auch eine schöne Seite geworden.
Wir vermerken das in den Shownotes.
Ja, sehr gut. Ah, sowas habt ihr, das ist eine richtig professionelle Sendung.
Aber sicher.
Ja, das ist toll und da haben wir jetzt eigentlich so ein ganz buntes Booking, weil ich habe ja auch immer die große Klappe, ne? Und habe gesagt, ich möchte, dass die Leute hier aus Apolda und Umgebung nicht immer nach Erfurt fahren oder nach Leipzig, sondern dass die hier weggehen können. Und im Gegenteil, ich will auch, dass die Leute aus Weimar und Jena auch gerne nach Apolda kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das passiert jetzt gerade so ein bisschen so. Ne?
Schön. Also es ist jetzt nicht mehr so eine Einbahnstraße Richtung Jena-Weimar beispielsweise, sondern es gibt tatsächlich auch mal so einen Gegenverkehr.
Genau, es wohnen ja auch eine Menge Leute hier in Apolda, die eben auch zum Beispiel immer pendeln. Also das sehe ich daran, dass ich auch wieder alleine so Richtung Apolda düse, um zu arbeiten. Und dann auf der anderen Seite ist eine riesengroße Schlange, die alle nach Jena oder nach Weimar fahren.
Klar, der Speckgürtel hier, ne, hier ist im Prinzip die Mieten und so weiter. Der Mietspiegel ist ja noch erträglicher als in Jena oder Weimar. Ne? Olli, wir sind schon über eine Stunde.
Das wirklich?
Ja.
Das ging aber schnell mit dir.
Ja, eigentlich haben wir noch so viele Themen. Also
kurzweilig.
Ich habe hier noch so viele Fragen, wir müssen uns nochmal treffen. Aber ich habe jetzt die allerwichtigste Frage, kommt zum Schluss.
Machen wir Part
2. Genau. Die wichtigste Frage kommt zum Schluss. Du siehst hier vor dir liegen eine wohlduftende Knackwurst von TÜV Leiva, Apolda. Und einen Grußboten von Fieber Sweets. Für eins darfst du dich entscheiden. Was wäre deine Wahl?
Was denkst du?
Der Grußbote.
Falsch.
Die Knackwurst?
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Gut, dann darfst du die Knackwurst nachher mitnehmen. Sie lag jetzt hier die ganze Zeit vor mir und der Duft steckt mir so in die Nase.
Ja, er erfüllt dein Büro.
Ja, ist catchy. Olli, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Gerne.
Es war mir eine Freude. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns wieder.
Juhu.
Ciao.
Ciao.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.